Ja, wir wussten ja, dass wir ein wichtiges Thema behandeln diese Tage, aber dass so viele Leute schon um 16:30 kommen, war dann doch eine Überraschung. Herzlich willkommen zu dem neuen Alphabet im Haus der Kulturen der Welt. Vor genau 6 Jahren, zur selben Zeit hier im Haus der Kulturen der Welt eröffneten wir das Projekt, das Anthropozän-Projekt. Und heute mit dem neuen Alphabet schließen wir die Trilogie, die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, ab. Was bedeutet diese Trilogie in der Arbeit des Hauses? Wir haben uns mit diesen 3 großen Themen, mit den Transformationsprozessen, mit den Veränderungsprozessen, die unsere Gesellschaften momentan betreffen, auseinandergesetzt. Das Anthropozän-Projekt hat im Grunde die Frage gestellt, wie der Mensch durch Technologie, durch die Ressourcen des Erdballs den Planeten als Ganzes transformiert. Also nicht mehr nur hier und da in die Natur eingreift, sondern den Planeten als Ganzes verändert und dabei so destabilisiert die materiellen Abläufe des Planeten, dass Phänomene wie Klimawandel und andere Phänomene, Ressourcenknappheit und so weiter, uns mehr und mehr sozusagen in die gesellschaftlichen Lebensprozesse eingreifen. Das zweite große Projekt war 100 Jahre Gegenwart. In 100 Jahren Gegenwart untersuchten wir, wie die Quantifizierung von Zeit unser Verhältnis, unser Umgang mit Zeit grundlegend verändert hat. Wie wir in einer Situation uns entwickelt haben, in der die Gesellschaften immer schneller beschleunigt werden, sodass viele von uns das Gefühl haben, wir sind in einem Hamsterrad und müssen rennen, um auf der Stelle zu bleiben. Mit dem neuen Alphabet thematisieren wir, inwieweit die Alphabete zur Disruption unserer Gesellschaften, aber auch der Welt als Ganzes beitragen. Bevor ich da etwas Genaueres sage, möchte ich mich vor allem nochmal bedanken bei allen, die dieses möglich gemacht haben. Auf der einen Seite natürlich die Künstler, Wissenschaftler, die jetzt über 2,5 Jahre zusammen mit uns dieses Projekt erarbeitet haben, das sich in den nächsten Tagen hier entfaltet. Dann möchte ich mich bedanken bei der Staatsministerin für Kultur und Medien, Frau Grütters, die dieses Projekt mit unterstützt hat. Und vor allem aber auch bei dem Bundestag, und hier möchte ich besonders Rüdiger Kruse erwähnen, der nach mir ein paar Worte sagen würde, die auf deren Initiative sozusagen die finanzielle Unterstützung für dieses Projekt überhaupt erst möglich gemacht wurde. Und drittens möchte ich mich bei meinem unglaublichen Team bedanken, das dieses sehr komplexes Projekt sozusagen realisiert hat, möglich gemacht hat für die nächsten Tage. Ja. Sie werden in den nächsten Tagen ein Haus erleben, was kein Ausstellungshaus ist, was aber auch keine Universität ist. Im Prinzip ist es eine begehbare Bühne, eine Probebühne, in denen wir ausprobieren, zu verstehen, in welcher Situation wir uns befinden, aber auch imaginieren, was mögliche Zukünfte, was mögliche Alternativen zu der Situation, in der wir jetzt sind, sein könnten. Warum das Thema das neue Alphabet? Wir sind in einer Zeit, wo wir Taxis bestellen bei Unternehmen, die selbst kein einziges Auto besitzen. Wir checken uns in Hotels ein bei Unternehmen, die keinen eigenen Hotelraum besitzen. Wir benutzen Gesundheits-Apps, um zu erfahren, wie wir uns ernähren sollten, wie wir leben, wie wir uns bewegen sollten. Das heißt, wir leben mehr und mehr in einer Welt, deren Gegenüber lange Zeit die Technologie war, aber diese Technologie entwickelt sich zu einer eigenen Technosphäre, die in unser Leben eingreift, unser Leben mit verändert. Wenn wir uns beginnen sozusagen an einer Gesundheits-App zu orientieren, vertrauen wir nicht mehr auf unser eigenes Körpergefühl, sondern wir orientieren uns an Algorithmen, die bestimmte Informationen in unseren Körper zurückgeben. Das heißt, wir haben Technologien entwickelt, die grundlegend unser Leben verändern, grundlegend auch verändern, was ist Subjektivität, aber auch, was können demokratische Prozesse sein. Ich komme dabei darauf gleich zurück. Warum das Thema Alphabete und nicht jetzt gleich die Digitalität? Uns war es wichtig, sozusagen zu verstehen, was sind sozusagen die Logiken dieser größeren Zivilisationstechnologien, die sich über Jahrhunderte, teilweise sogar über 1000 Jahre entwickelt haben. Und erlauben Sie mir 2, 3 Worte zum Thema Alphabet. Alphabete sind ungeheure effiziente Instrumente. Sie erlauben mit wenigen Buchstaben eine unendliche Anzahl an Bedeutungen zu erzeugen. Und damit erlauben sie uns, die Welt zu zergliedern und zu verstehen, zu klassifizieren, zu ordnen. Sie sind Ordnungselemente, Ordnungstechnologien. Gleichzeitig besteht darin aber auch eine Ambivalenz, weil derjenige, der ein bestimmtes Alphabet nicht besitzt, nicht darüber verfügt, keinen Zugang zu dieser Welt hat. Und so kam es in der Menschheitsgeschichte immer wieder vor, dass zum Beispiel in kolonialen Kontexten die Kolonialmacht darauf geachtet hat, dass das Alphabet, in dem die Bürokratien, die Staatsverwaltung das Land kontrollierten, observierten, einteilten, sozusagen Herrschaftswissen blieb. Und umgekehrt haben die Kolonisierten so Gegencodes, Gegenalphabete entwickelt, um sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen, sozusagen um eine Gegenwelt aufzubauen. Das war im kolonialen Kontext so, hat sich aber dann natürlich fortgesetzt, auch im 20. Jahrhundert im Kontext der Nationenbildung, wo es richtige Alphabetkriege gab, darum, welches Alphabet sozusagen die Grundlage für einen bestimmten Staat werden soll. Wir hören das in den nächsten Tagen in ganz verschiedenen Kontexten. Zum Beispiel Slavs und Tatars werden sich mit der Situation in Russland beschäftigen. Frau Tietze heute Abend auf einem Podium auch, wo in der Übergang nach der russischen Revolution das natürlich eine ganz große Rolle gespielt hat. Also diese Ambivalenz, einerseits sozusagen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die Welt zu verstehen und andererseits aber auch Machtasymmetrien zu erzeugen, war immer schon in Alphabeten eingeschrieben. Heute haben wir ein Alphabet, das wie kein anderes eigentlich die ganze Welt beherrscht. Es ist der binäre Code, die Digitalität. Der binäre Code ist insofern ein ganz besonderes Alphabet, als er nur aus 2 Buchstaben besteht oder aus 2 Zeichen besteht, Plus und Minus oder 1 und 0. Und diese 2 Zeichen markieren einfach nur die Differenz. Sie sind inhaltsleer, sie sind nicht selbst semantisch mit Bedeutung aufgeladen. Und genau diese Eigenschaft, nämlich nur diese Differenz zu markieren, das Abstrakteste von allem zu sein, erlaubt ihnen, dass alle Sprachen, alle Alphabete übersetzt werden können in die Digitalität, in den binären Code. Das war eigentlich auch der Grund oder die Grundidee beim Erfinder des binären Codes, Leibniz Beginn des 17. Jahrhunderts, der den binären Code deshalb entwickelte, weil er zur Grundlage für ihn wurde, für eine Universalsprache, mit der im Sinne von Leibniz das gesamte Wissen der Welt abgebildet werden sollte. Und der binäre Code war die Grundlage, weil mit ihm nicht nur Wissen darstellbar war, sondern kalkuliert werden konnte. Er wurde Grundlage für einen Kalkulus bei Leibniz, sodass Wissen, Erkenntnis, berechenbar war. Und diese Idee der Berechenbarkeit, die ist Grundlage eigentlich dann im 20. Jahrhundert für die Entwicklung der Digitalität mithilfe von Maschinen. Die technologische Umsetzung dieser Leibniz-Idee hat aber zwei, drei sehr grundlegende Veränderungen mit sich gebracht. Bei Leibniz war die Grundidee nämlich, dass der binäre Code bzw. die Universalsprache nur das bestehende Wissen repräsentieren sollte. Durch die Übersetzung in die Technologien des 20. Jahrhunderts geht es nicht mehr um Repräsentation von Realität, sondern mithilfe der Algorithmen werden Welten geschaffen, werden Realitäten geschaffen. Und das ist das Interessante. Und natürlich wissen wir alle, als das World Wide Web 1989 zu arbeiten begann, war damit die große Hoffnung verbunden der Demokratisierung des Wissens, genau der Übersetzbarkeit sozusagen allen Wissens in die Sprache des Digitalen und damit dieses Wissen allen zugänglich machen zu können. Aber wir haben natürlich auch erlebt, dass in den letzten 20 Jahren, weil das ein so wirkmächtiges Instrument ist, daraus Geschäftsmodelle entwickelt worden sind, die eine eigene Logik entwickeln, über die Demokratisierung hinaus, die sozusagen Segmente bilden innerhalb einer ansonsten zunächst mal offenen digitalen Welt. Warum sind die Geschäftsmodelle so effizient? Und das verbindet sich mit der Frage, was ist eigentlich zwischen der 1 und der 0? Zwischen der 1 und der 0 kann man jetzt etwas provokativ sagen, ist das Leben. Das Leben deshalb, weil das Leben selbst ein völlig nicht differenzierbarer Prozess ist. Eigentlich ein analoger, ein offener Prozess, eine unendlich differenzierbare Form von Erlebnissen, Erfahrungen und so weiter, die wir haben. Und deshalb sind natürlich Geschäftsmodelle interessant, die genau sozusagen die Kreativität, die im Leben in dieser unendlichen Vielfalt an Erfahrungen, Emotionen und so weiter steckt, so aufnimmt, transformiert, Produkte daraus macht und verkauft. Dadurch werden wir eigentlich alle, einfach, dass wir leben und angeschlossen sind an diese Techno-Welt, werden wir zu Produzenten innerhalb eines Systems, von dem wir gar nicht wissen, was mit dem, was wir leben, passiert. Von daher könnte man die Kernfrage der nächsten 3-4 Tage so formulieren: Leben wir in einer Welt, in der wir die Alphabete schreiben, oder werden wir von den Alphabeten geschrieben? Und noch eine letzte Bemerkung, was interessant ist an unserem Titel, das neue Alphabet, ist, dass das Akronym von das neue Alphabet ist DNA. Und DNA steht natürlich für den genetischen Code. Und das Interessante ist, dass diese Idee der Differenzierbarkeit, der Kontrollierbarkeit hier in diesem Fall auf das Leben selbst übertragen wurde. Und wir wissen aus den letzten Informationen aus China, dass es jetzt nicht nur eine theoretische Überlegung ist, sondern dass das mittlerweile nicht nur technologisch auch relativ leicht umzusetzen ist, sondern auch gemacht wird. Auch hier erleben wir sozusagen eine zentrale Disruption. Bei der digitalen Welt, die ich kurz vorher angesprochen habe, war die Frage, ist der Mensch noch Akteur oder ist er längst schon Objekt von Prozessen? Bei dem Eingriff in das Genom wird es langfristig darum gehen, verändern wir grundlegend das, was überhaupt Leben ist. Soweit sozusagen die Gegenwartsanalyse. Die Frage ist, was ist zu tun? Und wenn man, ich möchte da gar nicht jetzt auf die Details eingehen, sondern einfach nur kurz den Rahmen oder die Bandbreite der Vorschläge der nächsten Tage kurz ansprechen. Sie werden Vorschläge hören von: Wir brauchen eine neue Aufklärung, eine digitale Aufklärung, eine Aufklärung, die reflektiert darauf, was diese neuen Technologien bedeuten und wie wir mit ihnen umgehen können, über Vorschläge, wie man sie politisch, welche politischen Regulationsmechanismen notwendig sind, bis aber auch hin zu völlig imaginativen Vorstellungen, was die Zukunft der Information und der Kommunikation sein könnte, zum Beispiel in einer Performance, wo es darum geht, vorzuführen, dass vielleicht die Zukunft der Kommunikation, der Information nicht so sehr im Bereich des Physikalischen und damit der Digitalität liegt, sondern im Biologischen, dass wir uns in Zukunft diese Prozesse als Verdauungsprozesse, als Stoffwechselprozesse einfach denken müssen, was wiederum ganz andere Implikationen hat, als wenn man mit dieser Diskretheit der Digitalität umgeht. Bis hin, heute Abend können Sie Helge Schneider als Roboterflüsterer erleben, dessen Hauptaufgabe darin besteht, zu gucken, dass die Maschinen nicht aus dem Ruder laufen. Damit herzlich willkommen zum neuen Alphabet. Ich möchte jetzt das Mikrofon an Herrn Kruse übergeben. Nochmals mit dem Dank an Sie und den Bundestag, der das unterstützt hat. Dann wird meine Kollegin, mit der ich das Ganze kuratiert habe, Olga Schubert, wird Ihnen den Programmablauf schildern.
Herzlichen Dank und guten Abend. Bernd Scherer hat ja ausgeführt, was das neue Alphabet ist und was es auf jeden Fall auch ist, genauso wie es das Anthropozän war oder das Projekt 100 Jahre Gegenwart. Das sind Willkürprojekte des Parlaments. Und ich sage das, man merkt sich ja gewisse Sachen, die im Feuilleton geschrieben werden, und es war mal so eine Kritik, wie es denn sein könnte, dass das deutsche Parlament auf die Idee kommt, nicht bloß grundsätzlich Geld für das eine oder andere Ressort zur Verfügung zu stellen, sondern auch noch konkret zu sagen, was damit gemacht werden soll. Und die Kritik richtete sich nicht dagegen, dass wir mal beschlossen haben, 5 neue Fregatten zu bauen, was vorher nicht im Regierungsplan drin war, sondern es ging um Kulturprojekte. Das zeigt eben auch die Relevanz von Kultur. Und ja, das ist ein Willkürprojekt, weil dieses Projekt ist vom Willen des Parlaments gekürt worden, also ausgewählt worden. Was ist der Wille des Parlaments hier gewesen? Beginnt bei Anthropozän. Zu sagen, dass wir einen Ort brauchen, wo wir Denkprozesse anstoßen. Dinge, die uns politisch in den nächsten Jahren beschäftigen werden und wo wir interessanterweise den Ausgang nicht wissen. Sie kennen das mit Gutachten. Meistens hat man eine ziemliche Vorstellung, was am Ende im Gutachten drinstehen sollte. Sollten die Gutachter diesen Wunsch nicht erfüllen, wird es zur Nachbearbeitung zurücküberwiesen. Diese Geschäftsgrundlage hatten wir mit Bernd Scherer nicht. Das heißt, wir haben damals beim Anthropozän gesagt, ja, es ist eine interessante Frage, ob wir tatsächlich inzwischen in einer Zeit leben, in der der Mensch nicht nur wichtig und präsent ist, sondern wirklich die Erde komplett überprägt. Warum ist das wichtig? Weil wir politisch nach wie vor eine romantische Vorstellung haben vom Fluchtort Natur. Also wenn wir das, so wie die allgemeine Vorstellung ist, wenn die ganzen Regierenden das alles falsch machen, dann gibt es noch die Mutter Natur und da können wir jederzeit hin zurückkehren und die heilt dann alles. Wenn es das Anthropozän gibt, kann man noch an Gott glauben, dass der dann nochmal eingreift, aber dazwischen ist dann nichts mehr außer dem Menschen. Deswegen ist das politisch schon wichtig. Und wir haben das absolut ergebnisoffen formuliert. Und am Anfang war auch nicht jedem klar, was sowas dann sollte. Ich glaube, es war ein sehr, sehr gutes Projekt. Jetzt ist es beim neuen Alphabet auch so. Und Bernd Scherer ist ja eben eingegangen auf technische Prozesse, Fortschrittsprozesse. Vor etlichen tausend Jahren waren die Leute auch schon mal sehr fortschrittsgläubig und haben den Turm zu Babel gebaut. Und wir erinnern uns, nicht persönlich, aber kollektiv, dass damals Gott noch nicht der liebe Gott war und er selber noch den Entwicklungsprozess zu Liebe, Hingabe und Milde vor sich hatte. Das heißt, er fand das gar nicht in Ordnung, dass jemand entscheidet, was gemacht wird, hat A, den Turm zerstört und B, das babylonische Sprachgewirr erfunden. Was uns allerdings nicht davon abgebracht hat, die Welt weiterhin zu gestalten. Bernd Scherer hat erwähnt, die Rolle von Alphabetisierung. Und der Versuch, die Menschheit eben auch auseinanderzubringen, was ja vielleicht auch funktioniert hat, indem man verschiedene Sprachen bekommt. Wir wissen alle, man kann Deutsch denken. Die ganze Welt weiß das und vielleicht die Hälfte davon hat auch schon drunter gelitten. Das heißt, das ist schon wichtig, welche Sprache wir sprechen. Das heißt, ein Prozess, wo plötzlich alle Sprachen in einer zusammenfließen, aus einer Sprache alles wieder zurückübersetzt werden kann und wo ich tatsächlich mit einem Sprachcode alles abbilden kann, was man irgendwie messen, empfinden, sehen kann, ist schon ein gewaltiger Prozess. Und der wird zu Überlegungen führen und er wird zu Entwicklungen führen und es ist völlig nicht nur voraussehbar, sondern auch völlig okay, dass es eine Vielzahl kommerzieller Antworten darauf gibt. Natürlich werden Facebook, Google und Co. diese Möglichkeiten nutzen und auch Antwortvorschläge machen. Das ist auch in Ordnung. Aber es dürfen nicht die Alleinigen sein, es dürfen nicht die sein, auf die wir uns alleinig stützen, wenn wir Politik zu diesen Themen machen. Und das heißt, das ist der Grund, warum wir einen Ort wollen, der nun auch noch in absoluter Parlamentsnähe, der zu diesen Prozessen eine andere, eine eigenständige Meinung erarbeitet, die man dann konsultieren kann. Denn die Fragestellungen der Digitalisierung sind eine, auf die wir heute keine kompletten Antworten geben können. Aber es ist eine der Quellen, die entweder Hoffnung oder auch Verunsicherung auslösen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen sich damit beschäftigen und möglichst viele Ideen da hineinfließen. Wir wissen als Auftraggeber eben nicht, was dabei rauskommt. Aber wir hoffen, dass es uns auch Anregungen gibt, wie wir in der Umsetzung mit diesem Prozess, mit der weiteren Entwicklung umgehen. Insofern muss man auch nochmal unterstreichen, dass es einfach ein irrsinniger Gewinn ist, dass wir hier einen solchen Ort haben, dass man diesen Ort nutzen kann und dass dieser Ort seit langem ein sehr hohes Interesse hat. Es ist ja immer ganz schön, wenn sich Gleichgesinnte in kleinen Räumen finden, aber wenn man mit solchen Themen, die ja nicht unbedingt Mainstream sind wie Anthropozän, als das plakatiert wurde, glaube ich nicht, dass jeder gesagt hat, ach ja klar, Anthropozän, wollte ich schon immer mal, war schon immer meine Meinung. So, und das neue Alphabet, gut, ich war begeisterter Freund von das brandneue Testament, aber vielleicht wird es nicht ganz so komisch wie der Film, ist eben auch eine Sache, dass die Leute sagen, oh Gott, sollen unsere Kinder jetzt noch was lernen? Aber sie sind da. Und das heißt, das HKW ist ein Anziehungspunkt für gesellschaftspolitische Diskussionen. Und wir möchten, dass diese dann auch im Parlament landet, sodass wir sie dann berücksichtigen können in der weiteren Ausgestaltung unseres Landes, denn das ist unsere Aufgabe. Und ich danke unter anderem dem HKW für die Mitarbeit. Herzlichen Dank.
Hallo, willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das sieht richtig schön aus, wie Sie hier in der Arena sitzen. Und ich entschuldige mich, dass hier nicht so viele Plätze sind, aber wir haben im ganzen Haus verteilt 1.800 Plätze. Denn das Programm geht ja schon in einer Stunde im Auditorium parallel weiter, auch im Vortragssaal. Und damit das klar wird, führe ich Sie jetzt einmal durch das Programm durch. For everyone in the audience who only speaks English, I know there are some. Do go out and get your headphones. It will be much easier because the program here will continue in German and also in the other rooms. The main language for tonight is German. The headphones are outside the exhibition hall entrance when you get out on the left. So, wie Sie wissen, haben wir heute einen fulminanten Einstieg in die Eröffnungstage unseres Langzeitprojekts Das neue Alphabet mit einem umfangreichen Programm von Alexander Kluge. Ich führe Sie jetzt aber nochmal durch das Gesamtprogramm der Eröffnungstage von heute bis Sonntag. Und am besten wäre es, Sie nehmen dazu Ihr Programmbuch zur Hand oder Sie besorgen es sich noch vorne am Counter, es kostet 2 €. Und in den schwarzen Sektionen sehen Sie also die Ablaufpläne. Das andere sind Essays auf den weißen Seiten. Und auf Seite 28 im deutschen Programmbuch können Sie also dem folgen, was ich jetzt beschreibe. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen bis Sonntag ist frei. Es ist eben eher so ein bisschen so ein Platzproblem teilweise. Ziel ist es, unterschiedliche Positionen miteinander in Verbindung zu bringen, und zwar ganz buchstäblich als Körper im Raum. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie da sind, denn Sie sind Teil dieses Verbindungsprozesses. Wir freuen uns also wirklich sehr, dass Sie da sind, und für uns hat sich die Arbeit jetzt wirklich gelohnt. An dem heutigen von Alexander Kluge gestalteten Abend von Z bis Omega wird der Verbindungsprozess, den wir uns wünschen, an 5 Orten stattfinden. Hier in der Ausstellungshalle mit unserer Zirkusarena oben im großen Auditorium, im Vortragssaal auf dem Weg zum Restaurant, draußen im Foyer, da haben Sie vielleicht schon einige Szenen gesehen, und ganz hinten im Konferenzraum 1, da spielen unsere Musiker. Hier in der Ausstellungshalle ist für uns die Alchemistenküche. Hier werden alle Stränge zusammenlaufen und Dinge, die separiert wurden, können sich neu vermischen. Es ist aber auch der Zirkus, in dem Dinge aufgemischt und neu sortiert werden. Heute Abend finden hier auf dieser Bühne die von Alexander Kluge einberufenen Podien 1, 2 und 5 statt 1. Sie werden alle von Julia Voss moderiert und sie sind die debattenförmigsten der 5 Podien. Hier treten unterschiedliche VertreterInnen der Zivilgesellschaft auf und diskutieren technologische und sprachliche Entwicklungen. Wir haben Personen der wichtigsten Max-Planck-Institute, Forschungsleiter von Bosch und Google, sowie Philosophinnen und Philosophen hier zu Gast. Hinter mir sehen Sie die Titel der Podien und die Namen der Beitragenden, die Sie auch in Ihrem Programmheft finden. Das hier ist Podium 1 und das hier ist Podium 2, direkt im Anschluss hier in der Ausstellungshalle. Der zweite Raum heute Abend, wie gesagt, der Vortragssaal, der zeigt Ihnen Podien 3 und 4. Allerdings, um Sie vollends zu verwirren, beginnt Podium 4 vor Podium 3. Und zwar nach Plan schon um 18 Uhr mit einer Live-Ausgabe des berühmten Podcasts Die Lage der Nation von Philipp Banse und Ulf Bührmeier. Dieses ganze Podium 4 im Vortragssaal beschäftigt sich mit Fragen der politischen Alphabetisierung, mit neuen Medien und Narrativen, die der Alphabetisierung dienen können. In diesem Rahmen treten ab 21:30 dann der Schriftsteller Ben Lerner und die Poetin Ann Cotten auf. Podium 3, ebenfalls im Vortragssaal, wird sich mit den Buchstaben der Schöpfung befassen. Der Vortragssaal ist heute Abend also unser Hörsaal für echte, konzentrierte Vorträge und Debatten. Der dritte Raum, in dem Sie heute Programm erwartet, ist das Auditorium ganz oben, der große Saal mit den 1000 Plätzen. Dort, so könnte man sagen, wird heute Abend das Theater, die Oper oder auch der Kinosaal sein, denn dort wechseln sich musikalische und literarische Beiträge unter dem Titel Im Labyrinth von Omega ab. Sie werden ab 18:30 Helge Schneider, Dirk von Lozo, Hannelore Hoger, Sir Henry und Lilith Stangenberger im Wechsel mit Filmen von Alexander Kluge sehen. Da oben steht ein Flügel und es wird musiziert und es gibt Überraschungsgäste und unter anderem auch Minutenopern der Regieklasse von Andrea Moses von der Hochschule Ernst Busch sowie von Schauspielstudierenden der Universität der Künste unter der Leitung von Marion Hirte. Einige von Ihnen haben Szenen schon im Foyer gesehen. Im Konferenzraum 1, am 5. Spielort heute Abend, spielt Sandeep Bhagwati mit 3 Ensembles öffentliche Proben für sein Konzert am Freitagabend. Sie sehen, dass neben unserem Bühnenprogramm hier in der Ausstellungshalle künstlerische Arbeiten zu sehen sind. Das sind aber keine richtigen Kunstwerke, sondern es sind eher Recherchematerialien, Resource Areas, Vertiefungsmöglichkeiten, Filme, die also auch hier auf der Bühne gezeigt werden. Die Interviewpartner zum Beispiel aus Kader Atias Film dort drüben treten Samstagabend hier auf der Bühne auf. Und Philippa César wird ihre Installation über die Verknüpfung von Textilarbeit und Digitalität Samstag um 16 Uhr dort drüben aktivieren. Dort hinten, wo leider viel zu viele Leute warten, die jetzt hier nicht mehr reingekommen sind, ist eine Installation von Julia Bruno und Armin Linke. Der eine Teil davon beschäftigt sich mit Mehrsprachigkeit am Europäischen Gerichtshof und entstand in Kooperation mit dem Schriftsteller Vincenzo Latronico. Der andere Teil der Installation beschäftigt sich mit der Sprachentwicklung von Robotern. Das waren Experimente aus den 90er Jahren des KI-Entwicklers Luc Stehls in Brüssel. Außerdem hier in der Ausstellungshalle findet sich die 7. von Alexander Kluges Filminseln, die im ganzen Haus verteilt sind. Szenenbilder dafür hat Thilo Albers geschaffen. Und die Installationen sind für uns eine ganz wichtige Umgebung. Alexander Kluge sagt, die Außenhaut unserer Gespräche und Performances, die hier auf den Bühnen stattfinden. Im weiteren Verlauf der nächsten Tage werden diese ausgestellten Filme und Archivmaterialien durch die Programme der Beitragenden aktiviert. Ausschnitte aus dem Film von Julia Bruno und Armin Linke kommen zum Beispiel wieder hier in einer Lecture-Performance vor und so weiter. Nun also zu dem weiteren Programm ab morgen. Ich führe Sie ganz kurz durch. Wir haben ja schon viel gehört über den Unterschied zwischen diskret und kontinuierlich. Das sind so Vokabeln, die immer wieder auftauchen werden. Ich weiß nicht, vielleicht erkläre ich sie nochmal ganz kurz in zwei Worten. Wir sagen ja immer, diskret ist jemand, der ein Geheimnis behalten kann. Also diskret bedeutet abgeschlossen und dadurch auch abzählbar. Digitalität, also Digitus vom Finger, das Abzählbare. Und es geht eben darum, der Abzählbarkeit von Prozessen und auch von Menschen eine Art kontinuierlichen Vermischungsraum hier entgegenzustellen. Deshalb beginnen wir morgen um 15 Uhr mit dem Programm Der diskrete Charme des Alphabets mit Sibylle Krämer, Giuseppe Longo und Yukui. Und der Teil wird beginnen mit einer Performance des Künstlerkollektivs Mehl, die uns eine medientechnologische Madeleine verabreichen werden, die das Publikum essen kann, um so das Verdrängte des Digitalen wachzurufen. Danach gibt es um 18 Uhr zwei Programme parallel, und zwar hier in der Ausstellungshalle The Three Tongues You Speak in Your Sleep, ein Panel über Mehrsprachigkeit und Unübersetzbarkeit, und parallel im Vortragssaal die Archive Suite, kuratiert von Karin Harasser, über die barocken Ursprünge des Digitalen und über die Begegnung von alphabetischen und nicht alphabetischen Kulturen im 17. Jahrhundert durch die Jesuiten. Der morgige Abend schließt dann ab mit dem heute Abend hier im Konferenzraum 1 einstudierten Konzert von Sandeep Bhagwati, dann mit vier Ensembles. Am Samstag widmet sich unser Programm zum einen unterschiedlichen Positionen zur künstlichen Intelligenz und zum anderen der postkolonialen Kritik am Alphabet und an der Digitalität. Im Auditorium debattieren in dem Programm Stop Making Sense die Künstlerin Hito Steyerl, der Pionier der AI-Entwicklung Luke Stills, die AI-Forscherin Kate Crawford und andere über ethische Fragen zur künstlichen Intelligenz. Parallel dazu hat Philippa César das Programm Looming Creole entwickelt, das hier drüben stattfinden wird. Am Abend geht es dann weiter mit Kader Atyas Programm Countering Virtual Disposition. Da geht es um die Kritik an der Digitalität, auch im Hinblick auf Polizeigewalt gegen schwarze Menschen, also die sogenannte Biased Technology, die Technologie, die dadurch, dass wir sie mit Informationen gefüttert haben, sich auch unsere Sichtweise auf die Welt angeeignet hat und auch unsere Machtstrukturen widerspiegelt. Samstagabend ist dann eine Party mit der DJ von African Acid is the Future. Am Sonntag laden wir Sie ein, zurückzukommen und alle Installationen und Filme in Ruhe anzuschauen. Und es gibt dann lediglich einen Einblick am Nachmittag, das ist der einzige richtige Programmpunkt, in unseren Unlearning Place, der da draußen in diesen sehr bunten Architekturen im Foyer schon seit gestern tagt. Das sind Workshops, zu denen man sich anmelden musste. Da geht es darum, akademisches Wissen mit der Hilfe von Künstlern ein bisschen zu verlernen oder neu zu denken. Ja, hiermit übergebe ich an den Erschaffer dieses Abends, Alexander Kluge, und wünsche Ihnen ganz viel Freude und Spaß bei unserem Programm.
Ich begrüße Sie ganz herzlich. Den Titel Erschaffer hatte ich noch nie. Ja. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir hier wie in einem Zirkuszelt sitzen. Also von hier aus gesehen, da sehe ich ja die Decke nicht. Ja. Sitzen Sie so wie in einem Zirkus. Ja. Das ist was sehr Schönes. Ich habe einen Film früher mal gemacht, Artisten in der Zirkuskuppel, ratlos. Man ist auch ziemlich ratlos, wenn man ganz hoch oben auf dem Seil, ja, entweder nach rechts runterfliegen kann oder nach links runterfliegen kann. Ja, und jetzt muss man Gleichgewicht halten. Und Gleichgewichte sind das Thema eigentlich unserer gesamten Veranstaltung. Wir leben in einer disruptiven Welt, eigentlich in zwei Parallelwelten. Silicon Valley ist etwas Brillantes, was ich mir zum Beispiel 1945 oder 1989, so lang lebe ich schon, ja, nie hätte vorstellen können. Und es ist tatsächlich so etwas wie eine Moderne. Es ist aber auch ein Raumschiff, das abhebt vom Erdboden. So wie die Artisten in der Zirkuskuppel ganz oben, ja, auf dem Seil. Ja. Und da ist der Gegenalgorithmus zur Welt der Algorithmen ist die Bodenhaftung. Was die Elefanten tun von selbst, ja, mit ihren großen vier Füßen. Ja, immer lotgerecht zum Erdmittelpunkt, ja, durch das Gewicht, das auf ihnen liegt. Und die Clowns gehören auch dazu. Wenn sie sehr schnell sind, können sie nach dieser Veranstaltung es schaffen ins Auditorium, ja, wo sie dann Helge Schneider als Leseratte sehen oder als Roboterflüsterer. Sehen Sie, Pferdeflüsterer kennen wir. Ja? Pferde sind schnell, aber künstliche Intelligenz ist noch schneller. Und im Marathon der künstlichen Intelligenz ist es sehr wichtig, dass man zuhört, ja, was diese neuen Gefährten von uns, diese künstliche Intelligenz alles weiß, tut und macht, während wir schlafen. Sehen Sie, Deep Learning nennt man das, was Roboter tun oder digitale Geräte tun, ja, wenn sie untereinander sind und ihren Programmen folgen. Das ist nicht psychologisch, was sie tun, aber es ist ungewöhnlich logisch und auch Feinsteuerung fehlt dem nicht. Man stellt sich immer die neue 4.0-Welt so vor, als sei das ein Verhältnis von Individuen, also Einzelmenschen, und Systemen, also zum Beispiel großen Firmen, Digitalitäten, so wie man sich vorher vorgestellt hat, hier ist der Bürger und dort ist eine Regierung. Jeder, der in der Praxis tätig ist in der Industrie, die jetzt vor Digitalisierungsprozessen steht, wie zum Beispiel bei Bosch, würde Ihnen sagen, das ist ganz anders. Das sind große, industrielle, produktive Strukturen, große Systeme der Distribution, die sich vernetzen und digital neu in Zusammenhang gebracht werden. Und das bedeutet, da sind immer Menschen drin und da sind Maschinen und Digitalitäten zusammen. Und diese neuen Wirklichkeiten und unsere traditionellen leben vereint. Das unterliegt gar nicht unserem Willen, ja, ob sie vereint sind mit uns oder nicht. Der Punkt ist, dass, und das ist jetzt das Thema hier des Podiums 1, ja, dass wir zum ersten Mal eigentlich in einer Stelle sind, bei der nicht die Evolution einfach uns schiebt, ja, sondern wir auch über Teile der Evolution entscheiden. Damit meine ich nicht, dass ein Chinese jetzt anfängt, an der DNA zu schnippeln. Ja? Der weiß nicht, was er tut. Das haben Alchemisten im 16. Jahrhundert auch versucht. Ja? Wollten Gold machen, manchmal kommt Porzellan raus. Ja? Das heißt, also ich sage gar nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern ich behaupte jetzt mal, es ist zwar unmöglich, die Evolution selber zu machen, ja? Aber es wird versucht werden und wir stehen hier an einer Stelle, wo man nicht mehr sicher ist, dass man das, was man anrichtet, hinterher auch reparieren kann. Sehen Sie, 1945 habe ich erlebt. Und das ist eine Stunde Null. Und da haben sie keine Bank, die funktioniert. Das Staatswesen ist weg. Wir sind unter der künstlichen Lunge der Alliierten. Ich muss Ihnen sagen, ich war als Kind glücklich. Ja? Und das Ganze wurde ersetzt durch Naturalwirtschaft. Tausch. Ja? Ich war der laufende Bote meiner Mutter hier in Berlin. Ja? Zigaretten, ja? Von Pankow, ja? Bis Kurfürstendamm, ja, hin und her, ein Tausch neben dem anderen. Das heißt, wir fingen wieder an wie im Mittelalter. Ja, aber sehr wirksam und sehr solidarisch und sehr fantasiereich. Und die Hannelore Hoger hat neulich einen Film gespielt, ja, die Trümmerfrau, die ihren Mann reparierte. Vielleicht kennen Sie das aus Filmen, dass die sozusagen diese Backsteine aus den Trümmern aufsammelten, beklopften und schichteten. Das musste sie nur mit ihrem Mann tun, der somit ohne jeden Mut, ja, so klein mit Hut, ja, aus dem Krieg zurückkam. 39, ein schneidiger Offizier, ja. Jetzt nicht zu gebrauchen. Ja. musste erst behauen und schichten und all so etwas. Das sind Reparaturverhältnisse. Und wo man nicht mehr reparieren kann, ist man auch nicht souverän. Und um diese Fragen geht es hier bei unserer Veranstaltung. Und deswegen ist diese Veranstaltung hier heute mit 7 bis 10 Stunden und immerhin 600 Minuten neuem Film. Das ist immerhin 10 Stunden. Ja? Schwer anzugucken jetzt in diesen 7 Stunden. Nicht? Das ist eine kleine Spotlatsch. Eine kleine Verschwendung. Und das drückt aus, wie ernst wir dieses Thema nehmen, hier von der Veranstalterseite. Und wie wir auch Sie bitten, das Thema ernst zu nehmen. Kann man nur mit Verschwendung ausdrücken, nennt man Potlatch bei den Indianern an der Ostküste der USA. Da gibt es, dass der Stamm in Not ist und wenn man quasi Gott bitten will oder sonst wie was will, ja, dann macht man Verschwendung. Ein großes Fest mit Übermaß, ja, und das ist was Gutes. Sie sehen also hier 7 sogenannte Inseln. Das sind Stellen hier, in denen Filme laufen. Beispielsweise Lebenszeit als Währung. Das ist die tatsächlich, ob wir das glauben oder nicht, das ist die wirkliche Währung und nicht Dollar oder Euro. Ja? Unsere Lebenszeit geben wir her, wenn wir im Netz Aufmerksamkeit spenden. Wenn Sie hier sitzen, geben Sie Lebenszeit her. Ja? Und in dem Sinne ist das eine ganz solide Währung. Der zweite Punkt, und beim Liebesverhältnissen, gucken Sie mal, wenn Sie jemanden küssen und das langsam tun, ja, sind Sie gut beraten. Ja, da geben Sie Lebenszeit her. Ja. Wenn Sie es digitalisieren und schnell machen, ja, ist es nicht dasselbe. Das heißt, Sie können selber prüfen, dass Lebenszeit eine Währung ist. Und das andere ist die 4.0-Welt, ja, die von der Digitalisierung bis zu ganz traditionellen Manufakturen reicht. Ja. Und diese ganzen Wirklichkeiten leben alle nebeneinander. Das ist das Pathos unserer Veranstaltung hier. In der zweiten Insel gehen wir auf die Evolution. Die Evolution, die Sprachen, die Schriftlichkeit und die Bildung. Sehen Sie mal das Wort Bildung, knicke ich ein, ja? Weil ich kann als Schriftsteller keine schönen Worte finden. Der Lehrerberuf zum Beispiel in der Feuerzangenbowle ist nicht wirklich positiv dargestellt. Ja? Auch Fuck you Goethe, ja? Gibt kein Bild des Lernprozesses, der sozusagen so richtig euphorisch macht. Ja? Aber wenn Sie mal Kinderaugen sehen, die lernen, ja? Selbstvergessen lernen, wenn Sie daran denken, dass 1917 in der Russischen Revolution 2 Dinge zunächst gelingen, vieles gelingt nicht, nämlich ganze Waggonladungen und Güterzüge voll mit Glühbirnen fahren nach Sibirien, erobern die Nächte. Was ist die Eroberung von Kolonien in Afrika gegen die Eroberung von Nächten, wo Menschen anfangen zu lernen? Ja? Und jetzt wird das Alphabet gelernt, nicht ganz plötzlich, aber doch, sagen wir mal, in überraschend schneller Zeit. Von 87% Analphabeten, ja, haben sie plötzlich Leute, die Raum fahren. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so etwas kann mich dramatisch begeistern. Ja? Und ich gebe Ihnen 77 Opern, ja, für eine übers Lernen. Deswegen heißt auch eine der Inseln, man kann nicht lernen, nicht zu lernen. Und eine andere heißt, nämlich hier, da hinten, ja, in diesem schönen Arenasaal, das heißt Z wie Zirkus, R wie Revolution, V wie Vernunft. Kann man endlich mal Dinge nebeneinander stellen. Und dazu passt, dass hier Menschen zusammenkommen. Sie auf der einen Seite, aber hier auf der Seite derjenigen, die hier die Debatte führen. Menschen, die einander sonst im üblichen Leben eigentlich nicht begegnen. Wie oft ist Herr Parzinger, ja, schon, noch, sagen wir mal, Hannelore Hoger wird er begegnet sein. Lilith Stangenberg, die nachher auftritt, auch. Ja. Vielen anderen, ja, einschließlich Helge Schneider, ja, ist er nicht in irgendeiner Debatte begegnet. Ja. Und auch sonst, Ben Lerner kommt geflogen aus New York, ja, ein Lyriker der Spitzenklasse. Ich habe ein Buch mit ihm zusammengeschrieben, aus lauter Begeisterung über seine Verse habe ich immer eine Zeile daraus genommen und dazu eine Geschichte geschrieben. Da ist ein Buch draus geworden. Und so hat man Freude aneinander. Ja? Man hat aber auch Freude, dass man diese Leute jetzt zusammenbringt mit anderen interessanten Leuten. Und wenn Sie sehr schnell sind hier nach dieser Veranstaltung, ja, dann können Sie noch den Helge Schneider sehen, ja, drüben im Auditorium. Und wenn Sie da wiederum relativ enthaltsam sind, kommen Sie zurecht für Podium 2 und 3, die gleichzeitig stattfinden. So etwas ist Potlatsch. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.